traditioneller Folge die nächste Teufelslappen-Ausgabe, aber es hat einen fantastischen Grund, denn erstens haben wir die Zusage von einem der besten Langdistanz- und Ultraradfahrer der Welt, dem besten. Und da kann man nicht dran vorbeigehen, deshalb sagen Sebastian von Freiberg und ich herzlich willkommen, Christoph Strasser.
Hallo, grüß euch.
Ich muss mal eins vorweg schicken. Normal wäre eigentlich Christoph Strasser um die Zeit doch gar nicht zu erreichen, oder? Wenn ich das richtig sehe, läuft nämlich aktuell das Race Across America wieder mal. Und Christoph ist ja eigentlich Mr. Race Across America. 6-mal gewonnen, Rekordsieger, alle Rekorde, die es irgendwie gibt. Wie kommt das, dass wir dich so entspannt hier vor dem Mikrofon erreichen?
Ja, es kommt daher, dass nach 9 Teilnahmen beim Race Across America und nach dem 6. Erfolg, das war 2019, ich da damit gesagt habe, jetzt ist motivationstechnisch einmal ein bisschen so der Zenit erreicht und jetzt freue ich mich auf andere Herausforderungen und andere Ultraradrennen und Wettkämpfe. Und ich habe dann für 2020, das dann halt durch die Pandemie erst 2021 stattgefunden hat, mir als Ziel gesetzt, den bestehenden 24-Stunden-Rekord anzugreifen und wenn möglich 1000 Kilometer in einem Tag zu schaffen. Und habe dann eigentlich, in dem Fall war es dann 2 Jahre nur für diesen einen großen Tag im Prinzip trainiert. Und es ist dann tatsächlich gelungen mit 1026 Kilometern und danach war es für mich einmal so eine große, spannende Herausforderung, mich einmal an den großen Unsupported-Rennen zu versuchen. Und da war dann voriges Jahr das Transcontinental Race auf meiner Agenda sozusagen. Und das hat doch sehr viel Spaß gemacht und war einfach so interessant, sich einmal auf was komplett Neues vorzubereiten, komplett anders zu denken, anders zu planen, anders zu trainieren. Und dann vor allem im Bewerb läuft es komplett anders ab, wenn du um alles dich selbst kümmern musst, also ohne Betreuerteam, Schlafpausen, Verpflegung, Routenplanung, alles selbst organisieren. Und nachdem das voriges Jahr so gut gelaufen ist und ich heuer als Titelverteidiger mitfahren kann, habe ich gesagt, ich mache das heuer noch einmal, das Transcontinental Race.
Naja, wenn man schon die Startnummer 1 kriegen kann als Titelverteidiger, dann da muss man schon drüber nachdenken, ob man die nicht nimmt. Ne?
Ja, ganz genau. Und jetzt gerade auf diesen Ultralangstrecken halt viele Bewerbe pro Jahr kann, auf höchstem Level. Und das heißt, Race Across America und Transcontinental geht sich einfach nicht aus. Deswegen habe ich mich dann entschieden, das große Unsupported-Rennen zu fahren.
Vielleicht nochmal kurz für die, die das nicht kennen. Also man wählt eine Route selbst. Ne? Es gibt Start und Ziel. Das ist ja jetzt in letzter Zeit relativ modern geworden. Und du bist 4.578 Kilometer, über 40.000 Höhenmeter in 9 Tagen und 15 Stunden gefahren und damit 8 Stunden schneller als der Zweitplatzierte. Stehst du dann 8 Stunden im Ziel und wartest, bis der Zweite kommt, um zu gratulieren oder wie läuft sowas?
Nein, ich bin zwischendurch schlafen gegangen und bin dann wieder aufgestanden zum Gratulieren natürlich.
Ja, das ist ja, glaube ich, auch sowieso die größte Herausforderung. Ja, also wenn wir mal kurz bei deiner aktuellen Leidenschaft, also den Unsupported-Rennen bleiben. Wir hatten das mit Sebastian Breuer ja auch schon, der uns ja sehr eindringlich von sehr kalten Schlafplätzen irgendwo in den Anden und in Marokko erzählt hat. Das ist ja die Herausforderung und gleichzeitig ja auch die Taktik, ja, dass du genau überlegen musst, wie lang ist das Rennen? Kann ich das A, ohne Schlaf bewältigen oder B, wenn es zu lang ist für ohne Schlaf, da sagt der ein oder andere Raver, was heißt jetzt zu lang ohne Schlaf? Wie oft schläfst du und wann schläfst du? Ja, weil das sind ja dann diese taktischen Geschichten. Du hast ja gerade ein Rennen aufgrund der Taktik, sage ich mal, verloren, weil ein anderer sehr guter Ultrafahrer eine andere Taktik gewählt hat als du. Ja, vielleicht erzählst du mal aus Bosnien.
Ja, also in Bosnien war das Rennen 1200 Kilometer lange und das ist genau diese Distanz, wo man wirklich sich im Vorfeld wahrscheinlich gar nicht hundertprozentig zurechtlegen kann, wie die Taktik sein wird, weil es so der Kipppunkt ist. Irgendwie wären es 1 oder 1,5 Tage, geht es definitiv ganz ohne Schlaf und in dem Fall 2 Nächte komplett durch. Es waren dann 52 Stunden Fahrzeit insgesamt. Es ist gerade der Punkt, wo man wahrscheinlich nicht mehr ganz ohne Schlaf durchkommt, aber für lange Schlafpausen ist es trotzdem noch nicht ganz lange genug oder es ist noch nicht nötig. Man kommt irgendwie mit Powernaps wahrscheinlich durch. Und wenn es dann 3, 4 oder mehr Tage geht, sind definitiv längere Schlafpausen, glaube ich, empfehlenswert und wichtig und richtig. Beim Race Across America zum Beispiel ist es halt durch das, dass ich Betreuerteam dabei habe, die mir unterstützen, motivieren, mit mir reden. Da geht es mit sehr wenig Schlaf, da kann man eine Stunde pro Nacht im Prinzip grob rechnen, über die 8 Tage hinweg. Und beim Transcontinental voriges Jahr habe ich sehr defensiv angefangen, da bin ich 3 Stunden schlafen gegangen jede Nacht, abwechselnd in einem Zimmer und abwechselnd draußen, weil das Zimmer teilweise auch Vorteile hat, man kann sich ein bisschen besser erholen, man hat eine Dusche, man kann die Bekleidung trocknen und im Endeffekt braucht man nicht wirklich mehr Zeit, weil man halt, wenn man schnell ist, eincheckt und sich hinlegt. Und im Freien zu schlafen, hast du auch immer einen wichtigen Platz zu finden. Das heißt, man muss einmal zuerst die geeignete Bushaltestelle, Bahnhof, Wartezimmer oder einfach einen trockenen Fleck unter einem Baum irgendwo finden, der irgendwie sicher ist. Und da kann man dann schon einmal so dahin rollen, schauen, findet nichts und rollt dann weiter. Also das hat nicht nur Vorteile, das draußen schlafen. Es kann sich auch ein bisschen zeitlich niederschlagen. Und in Bosnien war es jetzt so, dass ich gestartet bin in der Hoffnung, mit 1, 2 Powernaps durchzukommen, aber es waren dann mehr. Ich habe erstaunlicherweise sehr mit der Müdigkeit gekämpft. Wahrscheinlich auch, weil der Start um 5 in der Früh war. Das heißt, man steht um 4 auf, hat jetzt eine recht kurze Nacht vor dem Start. Und ich habe dann auch einen kleinen Sturz gehabt in der ersten Nacht, weil es regennass war und ich in irgendeiner Kurve oder beim Ausweichen eines Hindernisses, da war irgend so ein kleiner Stein oder so auf der Straße, ich habe halt kurz eingelenkt und dann war der Asphalt so glatt, dass ich weggerutscht bin. Und dann ist nichts Grobes passiert und man wird natürlich vorsichtig und man denkt sich, jetzt wirklich nichts aufs Spiel setzen, weil übermüdet in der Nacht dahinfahren kann auch gefährlich sein, wenn man es übertreibt. Und das war sicher ein Mitfaktor, warum ich dann gesagt habe, jetzt lieber auf Nummer Sicherheit gehen. Und ich bin dann halt insgesamt 5-mal zwischen 3 und 10 Minuten unter Anführungszeichen habe ich mich hingelegt. Wobei das ist wirklich mehr Rasten als Schlafen, aber damit bin ich dann gut durchgekommen. Und der Robert Müller aus Deutschland, der hat es wirklich geschafft, komplett ohne Pause und hat auch bei den Verpflegungsstopps, also wenn man dann selbst kurz einkaufen geht, das irgendwie besser geplant und hat da einfach weniger Zeit gebraucht. Und jetzt haben wir circa ähnliche Zeit gehabt am Rad, aber er war um die, ich glaube, 50 Minuten insgesamt schneller durch effizienteres oder effektiveres Pausenmanagement.
Schlauer Boxenstops sozusagen.
Genau, schneller geschlafen. Ja.
Ich habe auch gerade, weil du gesagt hast, du checkst dann ein ins Hotel für eine Stunde oder so. Ich musste kurz nachdenken, da kriegt das Stundenhotel eine ganz neue Bedeutung. Aber wie läuft denn das? Du hast es vorher wahrscheinlich gebucht und denen dann erklärt, ich mache das so und so. Und dann kommst du da an, es muss ja auch schnell gehen. Und dann schnell einschlafen, stellst dir dann einen Wecker? Oder wie läuft denn das, wenn du dann da ankommst? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, das Einschlafen ist eigentlich kein Problem, weil man ist halt dementsprechend wirklich müde. Und wenn man nicht so müde ist, dass man schnell einschlafen kann, dann ist eigentlich für die Pause sowieso zu früh. Und es gibt halt diese Regel, warum genau die Regel aktuell ist, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist einfach so, man darf nicht vor dem Start seine Unterkünfte buchen, sondern immer erst in den, ich glaube, 24 Stunden vor der Pause. Um, glaube ich, die Möglichkeit quasi nicht zu bieten, dass Leute sie dutzende Zimmer buchen auf Verdacht und dann irgendeins davon nehmen und gleichzeitig aber die anderen Zimmer blockieren, die vielleicht andere Teilnehmer brauchen. Ich glaube, das ist die Idee dahinter. Ich habe mir dann halt einfach so eine Favoritenliste rausgesucht und so die möglicherweise geeigneten Zimmer unterwegs vorab ein bisschen auf einer Liste notiert und dann so am späten Nachmittag, wenn es dann Richtung Abend geht, überlegt man, wo bin ich, wie weit komme ich noch, wie viele Kilometer kann ich heute noch fahren und welches von den Zimmern soll ich jetzt dann wirklich buchen. Und dann ist das irgendwie eine Kombination aus einer Online-Buchung mit kurz anrufen und fragen, ob das möglich ist, dass der Schlüssel hinterlegt wird. Weil am besten ist natürlich, wenn dort niemand mehr ist, wenn du einfach hinkommst, der Schlüssel liegt irgendwo hinterlegt, du gehst ins Zimmer und bist alleine mit dir und kannst 3 Stunden später wieder weiterfahren. Wenn du eincheckst an der Rezeption mit, dann musst du nur Fragen beantworten, brauchen sie ein Frühstück und Wäscheservice hin und her, dann wird es natürlich ewig lange. Deswegen am besten so inkognito und so spät wie möglich einchecken. Und meistens so um Mitternacht oder so ist die Rezeption dann eh nicht mehr besetzt bei den kleinen Pensionen.
Also Sebastian hat gerade einen kleinen Business-Trip hinter sich, ja, und war unter anderem in Rotterdam. Ich glaube, das Einchecken bei dir war so ähnlich, ne?
Ich habe mich noch gerade gefragt, ob du dann rausgehst und dann kommt, hatten sie noch was aus der Minibar?
Ja, genau. Was auch immer lustig ist, wenn man völlig verschwitzt und komplett zerstört irgendwo im Supermarkt steht und dann wird man beim Zahlen noch gefragt, ob man eine Kundenkarte hat und ob man dann Rabatt in Anspruch nehmen möchte und denkt man sich, na bitte, einfach nur schnell zahlen und weiter, dankeschön.
Sag mal, und die Hotels hast du dann als Speed-Dial schon mal auf deinem Handy und buchst während des Fahrens oder hältst du da schon kurz für an?
Naja, das meiste geht ja über diese Apps, also Booking.com zum Beispiel oder ähnliche. Ja. Und das ist dann meistens mit 2, 3 quasi Klicks unter Anführungszeichen erledigt, wenn man seine Daten hinterlegt hat. Und das geht dann halt, ja, nicht, wenn es zügig am Rad dahin geht, aber ein Bergaufstück, wo man mit 8 km/h bergauf fährt, da kann man dann schon mal kurz am Handy was bedienen, ohne dass man gleich gefährlich unterwegs ist oder unaufmerksam ist.
Sag mal, und dieses mit wenig Schlaf auskommen, das muss man ja, trainierst du das vorher? Also ohnehin interessiert mich überhaupt das ganze Thema Vorbereitung, aber ist das ein Teil deines Trainings, dass du dich sozusagen künstlich in der Nacht dann immer wieder wächst oder sowas?
Das machen vielleicht einige, aber ich halt davon nicht so viel, weil wenn man so Studien liest oder einfach Bücher zum Thema Schlaf, wird halt auch beschrieben, dass Schlafentzug per se nicht trainierbar ist. Das heißt, man hat immer wieder das unangenehme Phänomen, wenn der Schlafentzug einsetzt. Ich habe glücklicherweise schon sehr, sehr viele Jahre mit Ultraradrennen hinter mir und dementsprechend auch schon viel erlebt und viel Erfahrung. Und ich schaue jetzt wirklich im Training, dass die körperliche Leistungsfähigkeit gut ist, dass ich einfach durch, unter Anführungszeichen, klassisches Radtraining, Grundlagen, Ausdauer gemischt mit Intervallen, super Leistungsfähigkeit zustande bringe. Die sehr, sehr langen Ausfahrten sind im Prinzip nicht so, dass man dadurch körperlich fitter wird, sondern eher um den Ablauf kennenzulernen, um zu schauen, funktioniert der Sattel, kriege ich Sitzprobleme, wie funktioniert es mit der Ernährung, wenn ich 12 Stunden oder länger unterwegs bin, was habe ich dann für einen Nährstoffbedarf und welche Ernährung vertrage ich überhaupt, ohne dass man schlecht wird, haut die Ausrüstung hin, die Beleuchtung in der Nacht, in meinem Fall ist es ein Dynamo mit einem Supernova-Scheinwerfer, funktioniert das alles, kann ich mein Handy und mein Garmin unterwegs aufladen. Das heißt, bei den sehr, sehr langen Ausfahrten geht es viel mehr ums Testen als um die körperliche Fitness. Und deswegen sind die sehr, sehr langen Einheiten auch recht selten.
Wie lang sind diese?
Genau, was ist das denn sehr, sehr lang? Das ist ja sehr relativ, ne? Und bei dir klingt das nach sehr lang.
Ja, in dem Fall wäre ich heuer in diesem Jahr gar nicht mehr lang trainieren, außer 5, 6 Stunden oder so, weil okay. Ich habe im April das Race Across Italy gemacht, das war 25 Stunden lang, dann bin ich im Mai, das war im Prinzip eine lange Trainingsfahrt, da bin ich durch Österreich geradelt von Burgenland nach Vorarlberg, das waren auch 27 Stunden und jetzt dieses Rennen in Bosnien, das Be Hard. Das heißt, ich habe schon viel Möglichkeit zum Testen gehabt, weiß genau, was funktioniert und wäre jetzt im letzten Monat zum Transcontinental Racing viel noch mit den Details in der Streckenplanung verbringen, die Ausrüstung nochmal durchchecken und dann verfliegt die Zeit eh sehr schnell. Und der Robert Müller ist ja auch wieder dabei und viele andere sehr starke Teilnehmer und Teilnehmerinnen und das wird sicher wieder sehr spannend.
Könnte sein, dass du ein bisschen weniger als 8 Stunden Vorsprung hast diesmal. Vielleicht 7.
Ja, das wird möglicherweise ein sehr, sehr knappes Rennen. Und es ist überhaupt nicht gesagt, dass ich da überhaupt einen Vorsprung habe, weil Ja, da muss natürlich alles passen und bei solchen Rennen kann so wahnsinnig viel passieren. Da kann man ganz schwer planen von technischen Defekten am Rad, von zum Beispiel Problemen bei Grenzübergängen, wenn man außerhalb der EU einmal länger beim Grenzübergang steht, wenn man nicht zu Bargeld kommt oder die Karte nicht funktioniert, wenn das Handy absäuft im Regen und man hat irgendwie keinen Kontakt mehr oder kann sich das Zimmer nicht buchen oder mit der Navigation Probleme. Es kann Garmin ausfallen, es gibt freilaufende Hunde im Süden Europas. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Es kann sehr viel schief gehen und da braucht man ein bisschen Glück, damit man da richtig gut durchkommt.
Du hast es gesagt, der Robert Müller hat ja eine etwas andere Taktik gewählt als du. Was machst du dann? Gleichst du das halt ab und versuchst dich ähnlich oder zumindest angeglichen zu verhalten? Weil er hatte, glaube ich, auch insgesamt weniger dabei als du. Ne? Das hast du, glaube ich, schon beschrieben. Ja.
Das ist sicher eine sehr individuelle Herangehensweise, wie man sich am Start halt wohlfühlt. Also ich hätte, glaube ich, kein gutes Bauchgefühl, wenn ich so minimalistisch unterwegs bin, weil ich gerne auf ja alle möglichen Probleme vorbereitet bin. Also gerade wenn es so geht um Ersatzteile, Werkzeug, ich möchte halt gern einfach ein Kettenglied dabei haben und einen Kettenlieder und ein Stück Gummi, um den Reifen zu reparieren und ein bisschen mehr Werkzeuge oder eben so Kleinigkeiten an Ersatzteilen, wo man sich dann selbst halt helfen kann oder eine Ersatzspeiche zum Beispiel, falls du einen Speichenriss hast. In Montenegro und dort in ein Radgeschäft gehst, haben die wahrscheinlich nicht die richtige Speiche für Specialized S-Works Radl lagernd, vermutlich. Und deswegen ist zum Beispiel Reservespeiche auch ganz wichtig. Wird man normalerweise nie brauchen, aber wenn man es braucht, ist man froh, wenn man es dabei hat. Und da unterscheiden sich halt manche. Manche setzen da echt ein bisschen auf, wird schon gut gehen und wenn was Grobes passiert, dann werden wir das schon irgendwie spontan lösen unterwegs. Und ich bin dann doch eher der sagt, ich habe gern ein bisschen mehr Sicherheit im Gepäck. Das heißt auch ein bisschen mehr Gewicht und vielleicht ein bisschen mehr Platzbedarf bei den Packtaschen, wenn man dann seine komplette Ausrüstung quasi verstaut.
Was ist dann noch alles so dabei insgesamt und wie ist dein Setup am Rad sozusagen von den Packtaschen und Ähnlichem, wie ist deine Grundausstattung, sage ich mal?
Ja, ich habe voriges Jahr das Ganze zum ersten Mal gemacht und da habe ich sehr viel im Vorfeld einfach gelesen, Blogs und Berichte und Podcasts gehört und habe mir da wirklich sehr viel Informationen zusammengesucht und habe da einfach wirklich viele Dinge gemacht, die halt üblich und gang und gäbe sind. Also man hat halt hinten die große Satteltasche, die Arschrakete und dort vorne die Oberrohrtasche und die Unterrohrtasche. Eigentlich viel was anderes kann man eh nicht machen. Schwierig ist es dann eher für Menschen, die kleiner sind und kleine Rahmen haben, weil dann wird das Problem, dass man mit den Taschen und den Trinkflaschen nicht mehr zusammenkommt. Da muss man dann irgendwie kreativer werden. Bei mir geht es zum Glück Tasche im Rahmen plus zwei Trinkflaschen und beim Einpacken ein Schlafsack und eine Rettungsdecke zum Übernachten im Freien. Regenjacke, dicke Handschuhe, Ärmlinge, Beinlinge und ein dickes Trikot. Das war im Prinzip so für die Kälte und für schlechte Wetter. Dann alles, was noch an Freiraum da ist mit Essen und Gels und so weiter auffüllen für Passagen, wenn man vielleicht einmal in der Nacht unterwegs ist und nichts einkaufen kann, dass man sowas wie eine Notration dabei hat, bevor man wieder ein Geschäft findet. Und dann braucht man ein paar Dokumente, also Reisepass und Kopie und Versicherungsnachweis und ein bisschen Bargeld fürs Nicht-EU-Ausland. Kreditkarte natürlich und dann halt alles Mögliche für die Technik am Rad, also Reserveschlauch, Pumpe, Klebeband, Kabelbinder, Reservespeichen, Multitools in vielleicht zwei Ausführungen, Kettenglied, was zum Reifen reparieren. Und ich habe zum Beispiel ein Pfefferspray mitgehabt für Notfälle, falls ganz gemeine Hunde oder so sich nicht abhalten lassen, mich da vielleicht anzuspringen oder so.
Wenn die Konkurrenz zu nahe kommt, ne?
Richtig, ja genau.
Andere nehmen dann Dichtmilch wahrscheinlich.
Ja, das sind ja dann vor allen Dingen auch die Fragen technisch. Guckst du dir vorher an, wo Radläden sind, also wo du potenziell Sachen nachkaufen könntest? dass du schon mal so auf deiner Strecke weißt, okay, da ist vielleicht ein Supermarkt, da könnte ein Hotel sein, da könnte ein Radladen sein, der mir hilft?
Das habe ich ehrlich gesagt nicht gemacht, weil Radladen ist doch so, dass man es im Idealfall nicht braucht. Ich bin voriges Jahr zweimal, einmal war bei der Bremse, bei der Bremsflüssigkeit ein Problem, da bin ich in Tschechien in einem Radgeschäft, aber das funktioniert mittlerweile echt so super mit Google Maps und man hat ja fast überall Internetempfang. Also ich glaube, das sind so ausgesetzte Rennen, Offroad, das Atlas Mountain Race oder das Silk Road oder die ganzen Rennen, wie sie alle heißen, da ist das, glaube ich, viel mehr Thema, als wenn man beim Transcontinental dann doch in Europa quasi mit guter Infrastruktur unterwegs ist. Da muss man jetzt nicht so im Detail alles planen. Und auch so Verpflegungsstopps, also Tankstellen gibt es immer wieder, die 24 Stunden offen haben. Und wenn man da 3-4 Mal pro Tag einkaufen kann und für die Nacht sich etwas einpackt, dass man die Nacht übersteht, dann kann eigentlich wenig schief gehen.
Gut, damit sind wir natürlich bei der Ernährungsfrage. Du hast schon gesagt, du nimmst Gels mit, aber das ist ja eher die Notfallration, habe ich hier so verstanden. Ne? Also du kaufst dann schon ein. Also du hast ja nicht überall das Regal mit den Sportgels, ne? Mit den fein abgestimmten, sondern da ist halt der Klassiker, was man so in der Tanke kriegt. Ne? Weil was ist dein präferiertes Zeug, was du dann da kaufst?
Ja, es ist die reine Katastrophe, wirklich. Also ich hasse es, weil ich habe das jetzt jahrelang immer mit dieser Flüssignahrung in Schuhe gemacht und die funktioniert wirklich super, ist leicht verdaulich, hat alle Nährstoffe und jetzt habe ich mich von dem ein bisschen trennen müssen und bin auf Tankstellen angewiesen und ich will jetzt gar nicht groß Werbung machen, aber es bleibt halt nicht für anderes über als die ganzen Limonaden, die ganzen
Energy Drinks. Zuckerwasser, ne?
Ja, Zuckerwasser mit Kohlensäure und und halt Schokoriegel in allen Varianten. Zum Beispiel in Bosnien war es so schlimm, es hat wirklich keine Sandwiches gegeben oder kein normales Gepäck bei der Tankstelle, also mal so ein Schinken-Käse-Sandwich oder so, war einfach nicht verfügbar. Es hat immer nur die Schokoriegel gegeben, Süßigkeiten und das ganze Zuckerwasser. Das war ein bisschen erstaunlich. In Österreich kenne ich es und ich glaube in Deutschland oder in vielen Ländern ist auch so, dass es bei der Tankstelle halt einfach normales Gepäck gibt oder einfach nur ein weißes Brot. Das habe ich zum Beispiel in Kroatien und in der Gegend sehr oft gekauft. Einfach ein Kilo Weißbrot und den stopft man irgendwie so um das Trikot und beißt immer wieder mal davon ab. Und das ist halt auch gut verdaulich und nicht nur der pure Zucker. Und Pommes zum Beispiel mit viel Salz drauf. Ich habe mir dann einen Salzstreuer gekauft in der Hälfte des Rennens, um halt den Schweißverlust ein bisschen zu kompensieren. Und einfach immer so eine Handvoll Salz in den Mund. Man wird irgendwie kreativ und erstaunlicherweise war das meine größte Angst vor dem Rennen, dass die Verdauung einfach nicht funktioniert, dass man irgendwie Durchfall kriegt oder Probleme oder permanent Übelkeit oder nichts mehr essen kann. Das war wirklich erstaunlich. Es hat trotz diesem Junkfood echt funktioniert. Das finde ich fast ein bisschen tragisch, weil man kümmert sich so um seine Ernährung und schaut auf sich und dann kommt man drauf, es geht mit Joko und so weiter genauso.
Ja, das ist ja tatsächlich, also man macht dann Seminare zu Sporternährung und Pre und During und After und hast du nicht gesehen und optimiert das halt, das hast du ja sicher gemacht bei Race Across America logischerweise, ja, weil das ja auch eine extreme Herausforderung ist. Und dann macht man so eine klassische Feststellung. Tatsächlich, wenn du es ja genau anschaust, ist das ja nicht so weit davon entfernt. Halt, weil Zucker eben, das ist nochmal so, ja, unser Organismus und unser Hirn ja auch arbeiten letztlich mit Zucker. Das sind zwar jetzt nicht die Raffinadezucker-Geschichten immer, aber im Prinzip ist es ja so. So runtergebrochen ist das dann schon hart. Ja, worauf freust du dich denn am meisten nach so einem Rennen? Also Essens, also außer auf Schlaf natürlich.
Also wirklich jetzt auch in Bosnien war es so, ich hab dann in der zweiten Hälfte des Rennens schon permanent geträumt von Salat mit ganz viel sauren Essig, von Suppe mit viel Salz drinnen und also alles andere nur nicht süß ist dann in Wirklichkeit, worauf ich Bock habe oder so einfach Soda, Zitronen, sauer und ja, irgendwie erfrischend. Aber zum Ernährungsthema, was ich noch sagen möchte, es ist natürlich nur in Ausnahmesituationen möglich. Man darf jetzt nicht glauben, dass das dauerhaft irgendwie keinen Unterschied macht, ob man sich gut ernährt oder ob man sich mit Junkfood ernährt. Macht einen riesengroßen Unterschied. aber in, sagen wir mal, Extremsituationen für ein paar Tage funktioniert es dann doch. Wobei ich halt gemerkt habe, ich habe im Nachhinein sehr, sehr langsam und schlecht erholt von dem Ganzen. Man ist im Vergleich zum Race Across America, es ist körperlich nicht so hart, man ist nicht so am Limit, man muss immer ein bisschen Reserve behalten für Probleme, die auftauchen können, damit man selbstständig in der Lage ist, noch mit klarem Kopf irgendwie das Rad zu reparieren oder die nächste Pause zu planen und vorausschauend zu fahren. Also man ist nicht so körperlich am Anschlag wie beim RAM, wo ja das Team die ganze organisatorische und Denkarbeit macht. Aber es tun ja nicht die Beine so schlimm weh, ich habe keine großen Knieschmerzen gehabt. Aber trotzdem war es im Nachhinein eine ganz, ganz lange Zeit, wo ich einfach keine ordentliche Trainingseinheit fahren habe können, weil ich einfach sehr lang, sehr erschöpft und müde war. Die Muskulatur war halt durch das schlecht ernähren und kaum Proteine zuführen sehr, sehr mitgenommen. Und da habe ich 2 bis 3 Monate irgendwie gebraucht, bis ich wieder so einen Trainingsrhythmus finde. Und nach dem RAM ist das eigentlich 2, 3 Wochen später wieder so.
Also das heißt, nach so einem Rennen stellst du auch dein Rad gar nicht irgendwie in die Ecke, sondern versuchst dann leichte Regenerationseinheiten zu machen? Oder gibt es auch mal, keine Ahnung, 3 Wochen, wo du sagst, jetzt steige ich mal gar nicht aufs Rad nach sowas?
Nein, es gibt schon, aber nicht 3 Wochen, sondern eher so 1 Woche. Und in der 2. Woche soll es dann eigentlich wieder so sein, dass man zumindest 1, 2 Stunden am Tag locker wieder fährt, um einfach es geht um die Regeneration besser voran, wenn man sich ein bisschen bewegt und die Durchblutung anregt. Aber von wegen richtig Radfahren ist das halt dann noch ein großer Unterschied. Ob man nur zum Café fährt und 1 Stunde wieder gemütlich retour oder ob man dann wieder mit Druck am Pedal ein Trainingskonzept umsetzen kann. Das war eine neue Erfahrung. Ja, und das war im Kopf natürlich sehr schwierig, weil wenn du körperlich nicht wirklich fit bist, macht das Training halt auch überhaupt keinen Spaß. Das ist im Gegenteil, wenn du gerade gut in Form bist und wirklich gute Leistung bringen kannst und die Berge zügig rauffahren kannst, dann bist du körperlich fit und hast im Kopf auch mehr Freude dran, als wie wenn du dich jeden Tag quasi dann ein bisschen so aufs Rad zwingen musst.
Sag mal, Sitzprobleme sind ja der andere Punkt, der dann schon halt auch wesentlich sein kann. Da haben eine Menge Leute mit Probleme, aber ich höre auch immer wieder, dass Profis damit Probleme haben, also zum Beispiel auch bei den 3-wöchigen Touren und so weiter. Was machst du, damit du keine Probleme kriegst? Weil bei euch ist das ja ein Killer.
Ja, es ist halt sehr viel Testen, bis man die richtige Hose mit dem richtigen Sitzpolster findet, den richtigen Sattel und die Sitzposition, wobei man kann die noch am ehesten vielleicht technisch rausmessen, aber es gibt dafür Messungen und technische Hilfsmittel mit Druckverteilung, wie quasi das Körpergewicht sich am Sattel verteilt. Aber bei so ganz langen Rennen ist halt wirklich sehr viel Gefühl, dass man einfach sich testet und dann schaut, wo fühle ich mich am wohlsten. Und trotz allem kann es immer wieder mal passieren, dass man einfach mit ein bisschen Pech entzündene Stellen kriegt am Hintern oder vielleicht so Talgeinlagerungen, die sich dann entzünden. Und das kann auch bei mir unterm Jahr im Training meistens 1, 2 Mal pro Jahr passiert ist, dass ich dann wirklich so ein kleines Verunkel oder so bekomme. Und das kann man dann natürlich einschmieren und 1, 2 Tage Pause machen, dann geht es wieder weg. Aber das passiert nicht nur bei langen Belastungen, das passiert auch im täglichen Training manchmal. Warum auch immer, schwer zu sagen. Es kann aber sein, dass das bei langen Rennen passiert und dann unterwegs wieder weggeht. Es ist nicht so, dass das von Tag zu Tag immer schlimmer wird. Manchmal hat man nach 2, 3 Tagen richtig offene Stellen am Gesäß und nach 5 Tagen wird es wieder gut.
Und behandelst du das dann oder was machst du? Oder hast du eine Ersatzhose dabei? Weil das kann ja auch manchmal helfen, dass man einfach etwas anders dann sitzt. Ja.
Zweite Hose habe ich mitgehabt, die habe ich im Transcontinental aus Hygienegründen, dass man das einmal wechseln kann und die andere zum Beispiel waschen kann und dann trocknen lassen kann. Absolute Killer sind halt permanente Feuchtigkeit, gerade im Regen natürlich schwer zu vermeiden. Viel Schweiß, auf der Haut und einfach, wenn man unhygienisch ist und sie nicht regelmäßig quasi wirklich schön sauber machen kann, da ist so ein einfacher Trick, einfach Feuchttücher mit dabei haben zum Reinigen der Haut. Und ja, mit dem Einschmieren gibt es auch unterschiedlichste Meinungen. Ich bin schon großer Freund von Sitzcreme. Und wenn es dann wirklich so weit ist, dass man offene Stellen hat, kann man auch, muss man natürlich zuerst schauen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, das mit der Dopingliste abgleichen. Aber es gibt halt Sitzcremen, wo entweder entzündungshemmende Stoffe drinnen sind oder auch schmerzstillende Stoffe oder auch ja, so bestimmte Arten von Cortison, die nicht leistungssteigernd sind, sondern die nur die Haut irgendwie entzündungshemmend halt wirken und die, wie gesagt, auf der nationalen Anti-Doping-Agentur zuerst abgefragt werden und da steht dann dort, ist eben erlaubt oder im anderen Fall ist nicht erlaubt und darf man es nicht verwenden.
Sag mal, also wenn ich es richtig gelesen habe, bist du ja erst relativ spät zum Radsport gekommen, also so mit 18 oder so, sage ich mal, aber dafür relativ früh wiederum in solche Ultradistanzen, in so Langzeitrennen. Wie kam das bei dir? Erzähl doch mal von den Anfängen.
Es war einfach die Begeisterung, als ich diese Berichte gesehen habe über Race Across America und habe mir irgendwie gedacht, das ist eine unglaublich coole, spannende Kombination aus Abenteuer und Wettkampf. Und wenn ich Tour de France oder Profis im Fernsehen gesehen habe, war die Begeisterung nicht wirklich groß. Also ich habe da noch, kann mich noch erinnern, ich habe mir so Massensprints angeschaut und die haben natürlich auch ihren Reiz und wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und die Taktik versteht und so, ist das wahnsinnig spannend. Aber für mich als so ein Teenager hat es halt nicht so richtig den Kick gegeben, dass ich gesagt habe, hey, das ist cool, das möchte ich mal probieren. Aber so Tag und Nacht am Rad zu sitzen, in der Nacht, sterneklare Nacht, Vollmond, Rad zu fahren, einen ganzen Kontinent zu durchqueren, Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge erleben, das hat mich halt schon sehr fasziniert und das war eigentlich so der Ursprung für das, dass mich die Begeisterung da erwischt hat.
Aber diese Rennen finden ja jetzt nicht auf abgesperrten Strecken statt. Da würde ich jetzt sagen, mit Nachtfahren auf einer abgesperrten Strecke, okay, aber nachts im Verkehr fahren ist halt eine andere Geschichte. Mitten in der Nacht im Verkehr fahren ist eine ganz andere Geschichte. Bei Race Across ist es ja auch so, aber da hast du ja immer dein Team um dich herum oder bei dir, ne? Wie ist das bei den Unsupported-Rennen, wenn du da in Bosnien, also sternenklare Nacht, klingt romantisch, ja, aber nicht ganz ungefährlich.
Das war auch eine große Sorge von mir, warum ich sehr lange Zeit gesagt habe, Unsupported-Rennen möchte ich nicht fahren, weil eben die Sicherheit nicht so richtig gewährleistet ist. Erstens, das Auto hinter dir mit Drehlicht und Warnblinkanlage ist einfach einmal sehr gut sichtbar vom Verkehr, der von hinten kommt. Und andererseits, wenn wirklich was passiert, hast du sofort jemanden da, der dir helfen kann. Aber ich bin draufgekommen, dass bei den Unsupported-Rennen speziell auch das Nachtfahren weniger eine Gefahr ist, in meiner Wahrnehmung. Da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Sichtweisen, weil erstens weniger Verkehr, zweitens, man ist zum Beispiel beim Transcontinental selbst für die Routenwahl verantwortlich. Das heißt, ich muss nicht auf den ganz großen Straßen fahren, ich kann auch kleinere Seitenstraßen nehmen oder idealerweise beide Varianten planen und dann je nach Situation, je nach Tageszeit, je nach Wetter kurzfristig Plan A oder Plan B ziehen und dann mich halt für eine der beiden Straßenoptionen zum Beispiel entscheiden. In der Nacht siehst du den Gegenverkehr besser, du siehst auch den Verkehr von hinten besser durch das Scheinwerferlicht, du siehst schon Autos, bevor sie da sind, um die Kurve kommen, weil da kommt irgendwo ein Licht daher. Und du selbst bist auch gut sichtbar, weil ich habe zum Beispiel drei blinkende Rücklichter oder eines leuchtet, eines blinkt und eines pulsiert. Du hast eine Warnweste an und eigentlich bist du in der Nacht besser sichtbar als am Tag, weil am Tag ist mehr Verkehr. Deine Lichter sind nicht so gut sichtbar, die reflektierenden Streifen am Rad sind nicht so gut sichtbar. Und insofern bleibt dann meiner Meinung nach noch der große Gefahrenpunkt Schlaglöcher, schlechte Straßen oder Tiere auf der Straße, die man halt natürlich ja vielleicht spät sieht oder bei höherem Tempo, die dann zum Problem werden können. Aber Das wiederum passiert auch, wenn du ein Auto mit dabei hast. Also ich muss ehrlich sagen, das Thema Gefahr im Straßenverkehr ist natürlich gegeben, aber auch bei Rennen mit Begleitung, und das habe ich mir schlimmer vorgestellt, als es dann eigentlich war.
Das hat uns ja Sebastian Breuer auch schon erzählt, dass diese Nachtfahrten irgendwie so einen romantischen Touch haben. Bei mir hört der romantische Touch spätestens dann auf, wenn ich daran denke, ihr fahrt ja nicht auf der Ebene, ne, sondern ihr fahrt ja dann eben auch Berge rauf. Aber vor allen Dingen fahrt ihr die Berge auch wieder runter in der Nacht. Und das ist natürlich eine ganz andere Nummer, wenn du Strecken fährst, die du ja im Zweifel noch nie gefahren bist vorher, also nicht weißt, ist das jetzt eine enge Kurve, eine ganz enge Kurve oder eine Haarnadelkurve? Und wie geht es halt danach weiter? Und wie ist der Straßenbelag eigentlich da? Er hat uns ja von einer Nachtabfahrt einen Trail runter erzählt, ja, wo er mit Paul Voss dann über Steine drüber mit dem Mountainbike und solche Geschichten. Was sind so deine Erfahrungen und Erlebnisse, was das angeht?
Ja, immer defensiv unterwegs sein, also nichts riskieren. Zum Glück gibt es jetzt echt schon so gute Technik, dass zum Beispiel, wenn du den Radcomputer hast oder den Garmin und einfach nur die Karte einblendest, du siehst schon, ist das eine weitläufige Kurve, ist das eine gerade oder ist das eben, wie du sagst, eine Haarnadelkurve. Da kann man sich ein bisschen vom Tempo her drauf einstellen, aber generell, man kann in Abfahrten sehr viel verlieren und ganz wenig gewinnen. Also da ist immer das Motto, sicher runterfahren, mit schlechten Asphalt rechnen hinter der Kurve, mit Steinen auf der Straße rechnen oder mit Tieren auf der Straße rechnen und kein Risiko eingehen. Das ist natürlich immer das Wichtigste.
Jetzt haben wir ja noch ein anderes Thema, Ralf. Dazu möchte ich kurz sagen, dass ich nach den letzten Podcasts aus der Gemeinde die Anmerkung hatte, wir sollten uns in Wechselzone umbenennen, weil wir relativ viel Triathlon-Themen gemacht haben und weniger Radsport-Themen, aber da, Ralf, kannst du, glaube ich, noch mehr dazu erzählen.
Ja, wir versuchen ja so ein bisschen eine Schnittmenge zwischen den unterschiedlichen Communities zu treffen. Und tatsächlich bin ich ja auf deinen Namen nochmal intensiv gestoßen, weil mir mein Podcast-Partner aus meinem Lauf-Podcast, aus dem Bestzeit-Podcast, berichtet hat, ja, ich mache da bei einer Staffel, bei der Challenge in Rot mit, also Langdistanz-Triathlon. Mhm. Und ja, ich weiß gar nicht genau, mit wem ich unterwegs bin. Ja, und dann, er wusste dann nur noch eure Namen, ja, und dann sagt er, ja, die eine, also das ist eine Schwimmerin, die heißt Sarah Welbro. Ich so, sag mal, ist das dein Ernst? Sarah war die erste deutsche Medaillengewinnerin bei Olympia seit gefühlt Jahrzehnten, ja, ist relativ bekannt in Deutschland, aber er hat ja davon noch nie gehört, weil sie sich inzwischen verheiratet hat und nicht mehr Köhler, sondern Welbrock heißt. Und da diesen Schritt hatte er gedanklich nicht mitgemacht. Und er dachte, ja, und der Radfahrer heißt Sebastian Strasser, der muss auch ganz gut sein. Und ich so, Moment mal, weißt du, was der gemacht hat? Da musste ich ihm noch mal ganz kurz Race Across America nahebringen. Ja, uns, Seba, ist das ja vertraut, weil wir tatsächlich mit einer Crew aus Mönchengladbach, die das mal angegangen sind. Und da haben wir wirklich eine Vorstellung. Die haben es als Team gemacht. Das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer als Einzelfahrer, was die Vorbereitung war und wie da die Begleitung ist und so weiter. Dann musste ich mal kurz erklären, was Tango ist. Aber er hat für dich, Christoph, noch eine Nachricht hinterlassen.
Ja, lieber Christoph, ich freue mich schon sehr, dich am Sonntag dann auch endlich persönlich kennenzulernen im Rahmen der Challenge Rot, wo wir ja in unserer AG1 Charity Staffel an den Start gehen werden. Ich wünsche dir jetzt natürlich erstmal viel Freude mit der Podcast-Folge von Ralf Scholt und bin gespannt, was ihr alles so zu besprechen habt.
Ja, also jetzt ein anderes, also ich sage nicht ganz neues Terrain, aber ein anderes Terrain.
Kurzstrecke für den Sebastian.
Ja, Kurzstrecke sowieso, aber 180 Kilometer Zeitfahren ist das ja im Prinzip. Viele Radprofis haben sich ja schon gedacht, ja, so ein Ironman ist ja Pillepalle, ja, das ist ja nur so ein bisschen dahin, aber 180 Kilometer Zeitfahren kommt in deren Kosmos ja gar nicht vor. Das ist eigentlich näher bei dem, was du machst, ne?
Ich hoffe, du hast mal gesagt, dass oder du hast ihn aufgeklärt, dass ich Christoph hasse und nicht Sebastian.
Ja.
Ja. Es ist so, dass mir Zeitfahren generell sehr viel Spaß macht und ich habe immer wieder schon bei Zeitfahren mitgemacht. Also in Österreich zum Beispiel ist das King of the Lake, 47 Kilometer rund um den Attersee, sehr, sehr populär. Da sind auch sehr viele Deutsche immer dabei. Und ich glaube, das ist in Europa schon eine ganz große Nummer. Das ist wieder der Ötztaler unter den Zeitfahrrennen. Und da bin ich eigentlich immer ganz vorne dabei. Da kann ich in den Top 5, Top 3 mitfahren bei den also nicht in der Lizenzklasse, nicht in der Elite, sondern bei den Amateuren. Aber da komme ich dann in einen Bereich, wo ich davon profitiere, dass ich halt 80 Kilo habe, also recht schwer bin, recht kräftig bin für Radfahrer und halt gut hohe Watts treten kann. Und zum Beispiel beim Monster-Zeitfahren in Almere in Holland, das ist 135 Kilometer, habe ich schon mal mitgemacht und gewonnen. Da war ich mit, ich glaube, 46 km/h Schnitt unter 3 Stunden unterwegs für die Distanz.
Und das ist schnell, ja.
Ja, deswegen denke ich, dass ich beim Ironman auch ganz gut dabei sein kann. Und ich finde die Idee mit der Staffel wirklich cool. Und ich muss auch sagen, ich habe die Sarah und den Philipp vorher nicht gekannt. Wir haben durch den gemeinsamen Sponsor irgendwie sind wir da zusammengekommen und machen jetzt bei der Staffel mit. Aber ich denke, für mich wird nicht das Problem sein, 180 Kilometer schnell zu fahren, sondern so kurz nach dem Rennen in Bosnien 180 Kilometer schnell zu fahren. Jetzt habe ich da gerade 12 Tage Erholung und nur ein paar kurze Trainings gemacht dazwischen. Das heißt, die werden mich da vielleicht nicht in der hundertprozentig absoluten Bestform befinden, aber ich glaube, eine vernünftige Zeit deutlich unter 4,30 soll ich schon schaffen.
Ja, man muss ja vielleicht dazu sagen, dass du bei deinem 24-Stunden-Weltrekord einen Schnitt von also knapp 43 km/h hattest über 24 Stunden, ne? 1026 Kilometer.
Genau.
Ich meine, selbst wenn du nur 180 Kilometer in der Geschwindigkeit fährst, bist du ziemlich schnell beim Triathlon.
Ja, und da bin ich die ersten 12 Stunden habe ich, glaube ich, 45 oder knapp 46 Schnitt gehabt. Das heißt, ein kleines Segment aus diesen ersten 12 Stunden und ich wäre absolut happy. Aber wie gesagt, es ist die kurze Zeit nach Bosnien wahrscheinlich der Faktor, dass ich irgendwo zwischen 90% und 97% in Form bin und nicht auf den ganzen 100. Da hätte ich müssen jetzt davor 3 Monate nichts anderes machen als Zeitfahren trainieren.
Also ich kann dir sagen, dass deine Mitstreiter vielleicht auch nicht in Peakform sind, ja, weil beide ja gerade ihre Profikarrieren beendet haben. Sarah ja erst vor einer guten Woche bekannt gegeben, Philipp ja im Prinzip auch. Also das ist ja, glaube ich, auch nicht der entscheidende Faktor da, zumal die Staffeln ja nicht mit den Profis zusammen starten, damit ihr jetzt als herausgehobene, sehr, sehr leistungsstarke Staffel nicht möglicherweise dann vor den Profis unterwegs seid, was denkbar wäre, ja, bei euren Einzelfähigkeiten. Sondern ihr seid ja dann im Feld drin zusammen mit anderen Staffeln, ja. Und da wird es ja dann auch ein bisschen Traffic geben, ja. Also da wirst du nicht so allein sein wie in Bosnien irgendwo in der Nacht, ja, das kann ich dir schon sagen. Hast du dir schon mal angeguckt, was so Tango ist bei einer langen Distanz oder wie die Strecke in Rot aussieht?
Ja, ich hoffe, dass ich vor dem Start, also am Tag davor, nochmal die Möglichkeit habe, Teile von der Strecke zu besichtigen bei so einer letzten Trainingsfahrt. Ansonsten habe ich nur Berichte gelesen und Podcast gehört und mir natürlich das Streckenprofil angeschaut und schon auf die schwierigen Passagen vielleicht oder wo es ein paar technische Teile gibt. Eine Abfahrt ist mit Kurven und auf das habe ich mich so ein bisschen mental schon eingestellt. Aber natürlich wird es dann, glaube ich, ganz eine geniale Geschichte und vor Ort ist es dann sicher nochmal anders, wenn dann so viel los ist, wenn so viele Leute dort mitmachen und die Stimmung und die Zuschauer. Also man hört ja wirklich viele sehr, sehr spannende und schöne Geschichten, wie es dort in Rot und immer zugeht am großen Triathlon-Tag. Also Volksfeststimmung und ich glaube, da wird es dann alles noch um einiges cooler, wie wenn man jetzt nur sich im Training oder so die Strecke anschauen würde.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja ein totaler Kontrast zu deinem normalen Renngeschehen, sage ich mal. Da ist ja wahrscheinlich in Bosnien in der Nacht keiner am Streckenrand und jubelt dir zu. Und du bist ja komplett auf dich allein gestellt. Jetzt machst du das quasi in einem Team zu dritt und dann mit dieser Atmosphäre da um dich rum. Das ist bestimmt auch für dich ein interessantes, aber ungewohntes Erlebnis.
Aber sicher sehr schön, ja. Also auch wenn man jetzt oft bei seinen Wettkämpfen oder bei seinen Bewerben kaum Publikum hat oder auch das irgendwie auch den Reiz ausmacht, dass man da wirklich mit sich allein unterwegs ist. Ich glaube, es wäre gelogen, wenn irgendjemand sagt, dass er es nicht genießen würde, wenn man mal wo dabei ist, wo es richtig rund geht. Das wird absolut cool.
Also diese Abfahrt, da ist Jan Frodeno jedenfalls schon mal geradeaus in den Wald reingefahren. Gut, die mussten auch vorher schwimmen. Hast du schon mal irgendeine Idee an einen eigenen Triathlon verwandt? Weil deine Maschine ist relativ stark, ne, für Ausdauer.
Ja, ich bin immer wieder mal so in der Off-Season, im Herbst, wenn das Radtraining einmal quasi Pause macht, ein bisschen laufend unterwegs, aber es ist jedes Mal wieder eine absolute Katastrophe. Also ich merke einfach richtig, dass muskulär bringt man das bald hin, dass man mit 20, 30 Minuten beginnt und nach 2, 3 Wochen kann man mal eine Stunde vernünftig laufen. Also das ist wirklich ein langsamer Prozess. Aber Gelenke und Sehnen sind es einfach nicht gewohnt. Also Sprunggelenk fängt bald zum Schmerzen an. Die Achillessehne habe ich mir letztes Jahr entzündet. Dann habe ich einen 5-wöchigen Urlaub, wo ich in der ersten Woche ein bisschen motiviert war zum Laufen. Dann die nächsten 4 Wochen mit so einem Fersenkeil und nur mal ganz langsam gehen verbracht. Das war ziemlich, ziemlich wenig optimal. Ich habe es einfach akzeptiert, dass jeder Mensch sie unglaublich gut auf gewisse Dinge einstellen und trainieren kann. Und dabei leiden aber auch die anderen Fähigkeiten. Und es ist halt leider eine Illusion. Ich meine, Triathleten sind natürlich das beste Gegenbeispiel. Aber die würden wahrscheinlich, wenn sie nur Radfahren oder nur laufen, in der jeweiligen Disziplin noch ein paar Prozent besser sein können. Aber die schaffen es halt, alle 3 Disziplinen auf einem sehr, sehr hohen, wahrscheinlich nicht am höchstmöglichen, auf einem sehr, sehr hohen Level zu kombinieren. Und das ist halt viele Jahre Training. Und wenn man jetzt als Radfahrer anfängt, ein paar Mal laufen zu gehen, macht man, also ich mit meinem Körper zumindest, bei mir ist es so, ich mache da mehr kaputt, als dass ich irgendwie was Positives draus ziehen könnte.
Du hast gerade Off-Season angesprochen. Was ist bei dir Off-Season? Also wie sieht das aus und wie lange ist das dann? Ist das wie bei klassischen Radfahrern in der Regel irgendwie der November oder wie läuft das bei dir?
Ja, ziemlich genau. Also Oktober, November, je nachdem, wann die letzten Bewerbe vorbei sind oder was für nächstes Jahr geplant ist. Aber Oktober, November ist... Da sind es dann halt 3 bis 4 Wochen, wo ich überhaupt kein Rad fahre in dem Bereich. Ein bisschen wandern, ein bisschen Freizeitbeschäftigungen. Das würde ich jetzt gar nicht großartig Sport nennen, aber wenn das Wetter noch passt, vielleicht ein bisschen Kajak fahren oder so. Also einfach Dinge, die Spaß machen. Und wandern ist trotzdem, also auf den Bergen unterwegs sein, ist trotzdem eine sehr sanfte Methode, um mit ein paar Schritten zu Fuß ein bisschen was zu tun für eine andere Bewegung, aber ohne, dass ich mich damit mit einem Laufschritt irgendwie die Achillessehne gleich wieder beleidige. Aber grundsätzlich schaffe ich das schon, mal ein paar Wochen ohne Rad zu sein. Das ist mir immer ganz wichtig und das macht mir Freude und dann steigt wieder der Appetit sozusagen, um mit dem Radfahren, mit dem Training dann zu beginnen.
Nimm uns doch mal mit, weil das ja bei deinen Rennen, aber ja auch bei dem ein oder anderen Rekord eine Rolle gespielt hat. Welche Räder benutzt du halt? Du hast schon das Specialized angesprochen. Was benutzt du für ein Rad am Wochenende in Rot? Und was sind die unterschiedlichen Dinge, die du benutzt, wenn du deine eigentlichen Wettkämpfe bestreitest?
Meine ersten Räder, die ich verwendet habe, waren immer die Specialized Roubaix, weil die halt mehr Komfort bieten. Und das war so bis vor 5 oder bis vor 10 Jahren einfach das Rad schlechthin für längere Strecken, für Marathons. Und dann ist eigentlich das Tarmac gekommen, das auch immer komfortabler geworden ist. Und jetzt ist so, dass ich zwischen beiden eigentlich abwechsle. Also beim Race Across Italy war ich mit dem Tarmac unterwegs und jetzt in Bosnien mit dem Roubaix, weil das halt vorne ein bisschen Dämpfung hat und etwas einen robusteren Rahmen und einfach noch mehr Komfort gibt, gleich wie beim Transcontinental Race. Und dann habe ich noch mein Zeitfahrrad, das Schiff und Schiff TT, um genau zu sein, also die Straßenvariante, mit der wir ja in Rot starten. Und früher, also vor 10 Jahren, habe ich angefangen, erstens überhaupt Zeitfahrräder zu nehmen beim Race Across America. Du hast dann sozusagen 50% der Zeit Zeitfahrrad und 50% Rennrad. Und das war damals noch nicht so wirklich etabliert, da hat es noch ganz wenig gegeben. Da waren die Zeitvorräder ziemlich brutal. Da hat man sehr schnell Oberkörperschmerzen gehabt. Und dann hat sich das aber im Laufe der Jahre auch so entwickelt, dass die Sitzpositionen sich ein bisschen verändern. Man sitzt jetzt eigentlich immer recht hoch, vorne mit den Ellbogen, auch bei den Profis. Und man sieht halt, dass die Aerodynamik über ganz andere Faktoren zustande kommt. Bekleidung, enge Schultern, schmal machen, vorne die Extensions vom Aufleger in der richtigen Position zu haben. Und früher war halt alles immer ganz niedrig. Da ist man wirklich sehr weit unten gewesen und das war für den Oberkörper halt brutal. Und deswegen haben sie anfangs beim Race Across America die Zeitvorräte nicht wirklich etabliert. Aber seit 10 Jahren, wenn man das jetzt beobachtet, hat eigentlich fast jeder, der da mitmacht, 2 Räder zum Abwechseln. Und ja, ich habe da wirklich eine super Unterstützung und auch die komfortable Situation, dass ich mich immer zwischen 3 oder 4 Rädern quasi entscheiden kann, welches für das Event jetzt dann das bestgeeignetste ist.
Ist das RAM für dich insgesamt abgeschlossen als Rekordsieger oder spielt das in der Zukunft nochmal eine Rolle für dich?
Das kann ich Stand heute noch nicht sagen, also weder ausschließen noch irgendwie zusagen. Es hängt etwas davon ab, wie reizvoll es für mich ist. Also das heißt jetzt ganz brutal gesagt, wenn gute und spannende Leute am Start stehen, dann reizt es mich aus dem Wettkampfgedanken heraus. Aber ich muss es jetzt nicht um jeden Preis noch einmal machen, weil die Strecke ist dort im Gegensatz zum Beispiel zum Transcontinental immer gleich, bis auf minimale Änderungen durch Baustellen oder neue Straßen irgendwie begründet. Und deswegen ist dort auch der Erlebnisfaktor einer neuen Strecke nicht so wirklich gegeben. Die Strecke ist wunderschön, also echt, echt sehenswert und beeindruckend, aber halt, wenn man es 9-mal schon gefahren ist, dann kennt man es halt schon. Und das heißt, wenn ich nochmal beim RAM startet, dann ist der Grund dafür, dass es gutes Teilnehmerfeld gibt und nicht um das Rennen einfach um jeden Preis noch einmal zu fahren.
Du scheinst ja auch immer neue und große Herausforderungen zu suchen, damit dich was interessiert. Hast du noch andere Sachen im Hinterkopf, wo du sagst, das würde mich irgendwie als nächstes dann wieder reizen? Oder wie sieht das für dich aus in der Zukunft?
Ja, ich schaue da eher von Jahr zu Jahr und habe jetzt nicht die großen langfristigen Pläne. Ich habe auch keine Liste, wo ich sage, ich möchte all diese Rennen alle einmal fahren, um alles einmal gesehen zu haben. Ich bin da wirklich so mehr zum Wettkampftypen geworden. Das heißt, ich fahre jetzt das Transcontinental auch zum 2. Mal und ich hätte sagen können, das Kapitel einmal gefahren, gut gelaufen und das Kapitel ist abgehakt. Aber wenn irgendwo gute Teilnehmer dabei sind, wenn es spannend ist, wenn es einfach hochklassig ist, dann reizt es mich immer wieder. Und wahrscheinlich wird es in Zukunft so sein, dass ich die Rennen, die einen guten Stellenwert haben und die richtig gut organisiert sind, die werde ich vielleicht öfters fahren und die muss jetzt nicht unbedingt alles einmal erlebt haben, sondern es gibt so viele Dinge, man kann sowieso nie alle Events einmal bestreiten, sondern ich suche die heraus, die mir am meisten reizen und es sind dann wahrscheinlich immer wieder auch einmal die gleichen, die einfach so gut sind, dass man es noch einmal machen möchte.
Das ist spannend, dass du das sagst mit dem Teilnehmerfeld, ja, also so oft sieht man sich ja jetzt im Prinzip nicht, ne? Also wenn man sich oft sieht, dann ist ja eine spezielle Situation, sondern wir haben das ja schon angesprochen, die Distanzen zwischen den einzelnen Fahrern sind ja doch erheblich, ja, bis zu Stunden. Das heißt, du hast nur eine Idee, wo jemand sein könnte und wenn du schläfst, kann es sein, dass der an dir vorbeigehuscht ist und du hast es gar nicht gemerkt. Das ist ja doch eher eine meditative Herangehensweise auf der Strecke. Ja, wie gehst du damit um, dass du im Prinzip weißt, okay, ich bin hier in einem Rennen, aber die Gegner nicht siehst?
Ja, ist eine gute Frage, aber irgendwie durch die Infos, die man halt so bekommt oder die man am Live-Tracker sieht, hat man doch ganz starkes Rennfeeling irgendwie. Mit Betreuerteam sowieso, weil da wird einfach drüber gesprochen und da wird die Strategie immer wieder angepasst. Und auch wenn man allein ist, man fühlt einfach, dass das irgendwie, man hat den Live-Tracker, also dieses GPS-Tracking-Teil vorne am Lenker, man hat diese Ausrüstung, man hat die Startnummer oben und du spürst schon, dass du in einem Rennen bist. Und Was ein bisschen blöd ist, wenn das Feeling einmal verloren geht. Das kann schon passieren, wenn man halt müde ist und ein bisschen so weniger Fokus hat und die Gedanken abdriften, dann radelt man einfach so in seiner eigenen Welt dahin. Und irgendwann schießt dann wieder der Gedanke, hey, ich habe da auf meiner Route, die ich selbst geplant habe, da kommt jetzt dann der Checkpoint und da gibt es wieder Zwischenstände und aha, ich bin nach vorn gekommen oder ich bin zurückgefallen oder wie auch immer. Das motiviert dann doch wieder. Aber generell ist es schon ein schwieriges, aber entscheidendes Thema, dass man es halt schafft, diese Spannung im Kopf aufrechtzuerhalten, weil das natürlich auch etwas motiviert, um schneller zu fahren. Wenn du komplett drauf vergisst, dass du tatsächlich in einem Rennen bist, dann wirst du wahrscheinlich langsamer und gemütlicher unterwegs sein.
Du sagst so abdriften, wohin driften deine Gedanken, wenn sie abdriften?
Ja, keine Ahnung. Man denkt, was man dann zu tun hat, wenn man heimkommt und ob man die letzten E-Mails schon beantwortet hat und dass man bei der Steuererklärung noch was nachreichen muss, weil irgendeine Rechnung gefällt hat oder das Geburtstagsgeschenk fürs Bruderherz und irgendwelche Dinge. Also komplett irgendwas. Tagträumen kann passieren und es soll halt nicht zu stark passieren.
Hast du nicht irgendwie so ein Mantra oder sowas, weil es gibt ja Ausdauersportler, also Marathonläufer, die für jeden Kilometer ein Lied haben oder über ein Jahr ihres Lebens nachdenken oder was auch immer. Hast du auch irgendwie sowas, wo du dann im Kopf irgendwas immer wiederholst oder dir was vorsingst oder keine Ahnung, irgendwas in die Richtung?
Na, so ausgeprägt ist es nicht, aber ich habe natürlich schon so eine kleine Playlist mit ein paar Songs, die halt besonders gut passen oder wo ich im Training oft zugehört habe und die dann halt wieder so ein paar Emotionen wecken. Aber ich sehe das dann doch eher pragmatisch und es ist erstaunlicherweise so, dass man dann doch recht viel zu tun hat unterwegs. Also regelmäßig essen, trinken, checken, wie viel man noch zur Verfügung hat, wann man das nächste Mal einkaufen geht, dann den Verkehr im Auge behalten, die nächste Kreuzung nicht verpassen, schauen, ob noch genug Strom da ist. Du musst tagsüber alle Geräte laden, weil in der Nacht brauchst du den Strom für das Licht. Das heißt, wirklich mit USB laden, Handy laden, Garmin laden, am Abend Sicherheitsweste anziehen, alle Lichter einschalten und gleichzeitig wiederum sicher unterwegs sein und nicht zu lange Pause machen. Also man ist irgendwie schon immer so am Denken. Es wird trotzdem nicht langweilig, erstaunlicherweise.
Der Systemcheck ist dein Mantra sozusagen.
Genau, ja. Genau. Sag mal, habe ich das richtig verstanden? Im Training hörst du schon durchaus was auf den Ohren, aber im Rennen auch?
Auch, ja, genau. Ja, ja. Also nicht permanent, aber wenn halt dann, wenn es langweilig wird oder in der Nacht, wo dann die Straße leer ist und dann zumindest auf einem Ohr, ein Ohr soll schon frei bleiben für Sicherheit und man dreht ja, also man ist ja dann nicht abgekapselt, wenn man Musik hört, aber es hilft natürlich in der Stimmung, in der Motivation und beim Wachbleiben schon sehr, wenn man irgendwie einen coolen Sound im Ohr hat.
Was ist denn dein Notfallsong sozusagen, wenn du sagst, boah, jetzt muss ich mich nochmal hochpushen? Hast du da irgendwie so einen Favoriten?
Jetzt kommt der Klassiker, DJ Ötzi.
Nein, es ist nicht DJ Ötzi und ich habe befürchtet, dass die Frage kommt, weil ich es irgendwie schwer beantworten kann. Es ist ein ganz bunter Mix aus allem Möglichen, aber ich bin jetzt in den 90ern quasi groß geworden oder ich habe sehr viel Musik gehört und in den 90er Jahren hat es, glaube ich, sehr viel coole Musik gegeben. Also gerade so alles, was aus England kommt, hat mir sehr gut gefallen. Ob das jetzt Coldplay ist, U2, Oasis, Musik in diese Richtung.
Also ich höre tatsächlich, wenn ich jetzt lang Auto fahre oder sowas, nicht so gerne Playlisten, sondern tatsächlich Radio, weil erstens, ich weiß nicht, was kommt und man kann sich irgendwie so ein bisschen überraschen lassen. Ja? Also davon bleibe ich besser wach, als wenn ich jetzt irgendeine Playliste hören würde oder irgendeine Mantra-Geschichte oder was auch immer, ja. Oder eben, dass ich ein Hörspiel höre oder sowas, ja, oder einen Podcast anhöre. Ja, kommt das auch mal vor, dass jemand redet auf deinem Ohr?
Es wäre vielleicht ein guter Sprachkurs, bosnisches Radio zu hören. Du lernst du vielleicht die Sprache.
Ja, stimmt,
ja. Podcasts höre ich sehr, sehr gern, aber beim Rennen oder so ist es ein bisschen zu. Kann es eher zu beruhigend sein, finde ich. Und was mir sehr viel Spaß macht, ist einfach Sprachnachrichten selbst aufnehmen für mich, als Erinnerung, als so wie ein Tagebuch. Man erzählt sich selbst, was ist heute in der Früh passiert, was waren die Probleme zu Mittag, wie ist der Tag gelaufen, was habe ich heute noch vor, wie läuft es insgesamt. Und es ist ein recht cooler mentaler Prozess, dass du nochmal ablaufen lässt, was ist heute alles gut gewesen, was ist nicht so gut gewesen, was möchte ich morgen besser machen. Das ist echt, glaube ich, ein guter Prozess und man sagt auch im Alltag, dass man immer wieder mal, weiß ich nicht, am Abend so eine kleine Reflexion zum Beispiel einfach niederschreibt oder so, was waren die drei besten Punkte des Tages heute. Und dann natürlich, man darf ja keine Unterstützung von außen bekommen, also man darf jetzt auch nicht sich über Telefon coachen lassen, wo soll ich einkaufen, wo ist das nächste Radgeschäft, das muss man selbst machen. Was aber schon erlaubt ist, ist einfach zu telefonieren. Und ja, zum Beispiel mit meiner Lebensgefährtin oder mit Freunden einfach einmal zu plaudern, hey, wie geht's und was gibt's daheim Neues und ein paar Minuten einfach tratschen, das hilft sehr gut oder einfach mit Sprachnachrichten sich ein bisschen auszutauschen.
Hast du die ganzen Files noch? Also könntest du ein Audio-Tagebuch verfassen?
Ja, wir haben das ja auch im Prinzip veröffentlicht, also in meinem Sitzfleisch-Podcast, den ich jetzt kurz auf meinen Podcast hinweisen darf, einige Episoden, also 12 Stück sogar zum Transcontinental Race aufgenommen, wo ich halt einfach erzählt habe, wie es gelaufen ist, plus diese eingesprochenen Tagebücher quasi auch mit eingespielt habe.
Ja, weil ich finde das eine sehr schöne Sache, einen Tag zu reflektieren. Ja, also gut, du sitzt dann halt länger auf dem Rad, deshalb ist das dann naheliegend, dass du es auch auf dem Rad machst, logischerweise, ja, weil der Tag dann irgendwann zu Ende geht. Ja,
ja, und natürlich ist bei mir so, dass ich halt für Social Media, ich habe doch Partner und Sponsoren und viele Leute, die mir folgen, man macht dann halt ein paar Updates oder zumindest nimmt was auf und postet dann hier und da etwas oder ich schicke es zumindest per WhatsApp weiter und die Sabine postet es dann von zu Hause aus in Ruhe und stellt es halt online. Also das gehört auch ein bisschen dazu und das sind auch so kleine quasi To-Do-Punkte untertags, wo man hier und da ein paar Minuten dafür braucht, um quasi seine Punkte, die zu erledigen sind, einfach abhaken kann.
So, das heißt, jetzt erstmal am Wochenende, übrigens, da darfst du keine Audio-Hilfsmittel mitnehmen. Ne? Das ist verboten beim Triathlon. Da kannst du nichts im Ohr haben. Einmal in die Triathlon-Szene eintauchen, dann natürlich dein Hauptereignis vorbereiten. Gibt es noch weitere Pläne in diesem Jahr oder von da aus Free Flight?
Genau, noch ein Transcontinental Race. Habe jetzt nichts konkret geplant. Da schaue ich dann, wie die Regeneration heuer funktioniert und mich vielleicht ein bisschen schneller davon wieder erfange, ob dann im Herbst noch irgendwo ein kleineres Event ansteht oder ob es dann wieder in die Phase geht, wo ich versuche, 20 Minuten zu laufen und um dann zu erkennen, dass es nicht funktioniert.
Ja, ziemlich genau in einem Monat, ne, geht's los.
23. Juli, genau, ist der Start, ja. Die Zeit ist bald vorbei und dann geht es wieder ab nach Belgien, nach Gerhardsbergen, in diesem berühmten Radsportort, wo die Flandern-Rundfahrt immer wieder durchgeht, genau. Und dann haben wir da diesen Pflastersteinanstieg, alle gemeinsam und oben dann schwenkt jeder dann um auf seine Route. Und es ist dann immer so lustig, weil man startet und plötzlich schwärmen alle aus, nach links, nach rechts, geradeaus und dann bei der nächsten Kreuzung sieht man, jemand kommt von rechts, jemand kommt von links, selbst muss man noch rechts abbiegen, die anderen biegen in die Gegenrichtung ab. Das ist total lustig am Anfang, alle zu sehen, wie sie unterschiedlich fahren. Und dann gibt es eben diese 4 Checkpoints, wo dann alle wieder durch müssen und dazwischen hat halt jeder die Wahl, wo er fährt, wie er fährt, ob er vielleicht Berge und kurze Strecken nimmt oder flach außen herum, ein bisschen einen Umweg. Da gibt es dann halt auch ganz viele Varianten und das ist für Zuschauer immer sehr interessant, weil man nicht nur das Tempo quasi beim Dotwatchen sieht, sondern auch die Routenwahl.
Dotwatching, ne?
Dotwatching nennt sich
genau,
das, genau.
Genau, schon mal im Kopf behalten. Hast du deine Route schon geplant? Weißt du schon, wie du es machst? Also du musst es ja jetzt hier nicht sagen, logischerweise, weil das könnten ja deine Konkurrenten drauf kommen. Oder spricht man sich sogar mit anderen, mit Konkurrenten ab?
Es ist so ein ungeschriebenes Gesetz oder sogar eine große Regel im Regelwerk, dass man über die Route nicht reden darf. Also die ist wirklich, da muss man irgendwie das für sich machen und soll sich, darf sich nicht mit anderen absprechen. Und ich bin mittendrin, also in groben Zügen habe ich es schon geplant und dann muss man da im Detail die kleinen Passagen schauen, Radweg oder Bundesstraße oder hat nicht irgendwo die Software vielleicht versehentlich einen Weg eingebaut, den man gar nicht möchte. Da muss man da noch im Detail ziemlich viel dran feilen, aber in großen Zügen weiß ich, wo ich langfahren werde. Ja.
Genau, für die, die das nicht kennen, also du fährst da los, wo du es gerade beschrieben hast, in Belgien, und dann gibt es 4 Checkpunkte auf dem Weg und dann muss man in Thessaloniki ankommen, ne? Und die Checkpunkte sind irgendwie in Italien, Slowenien, Albanien oder sowas, ne?
Genau, und der erste ist zwar in Italien, aber im Prinzip sind es die Schweizer Alpen, weil es gibt auch bei jedem Checkpoint einen vorgeschriebenen Parcours. Das heißt, du bist ein gewisser Streckenabschnitt von der Rennleitung vorgegeben. Und es ist zum Beispiel in der Schweiz, man muss von Süden her auf den San Bernardino fahren, dann über den Splügenpass und dann über den Maloja-Pass nach St. Moritz und dann zum Checkpoint nach Livigno. Das heißt, man hat da in der Schweiz ziemlich viele Berge schon bis zum Checkpoint. Und der zweite Checkpoint ist halt auch so, dass man zum Beispiel in Österreich, Slowenien an der Grenze in dem Bereich zwar steile Pässe hat zum Checkpoint. Und dann ist halt zum Beispiel von Livigno bis zu dem Bereich in Slowenien die Streckenwahl frei.
Fährst du bei dir zu Hause vorbei?
Nicht ganz. Ich glaube, Luftlinie, weniger als 100 Kilometer Luftlinie. Und das stelle ich mir auch gar nicht so einfach vor, wenn man direkt zu Hause vorbeikommt, weil du ist die Verlockung groß.
Da machst du dir den Salat mit Essig,
genau.
Legst dich in dein Bett und jetzt stehe ich vielleicht doch nicht mehr auf.
Genau, ja, stimmt.
Aber an den Checkpunkten, da triffst du dann schon auch deine Leute oder Menschen, die dich besuchen oder die dir zujubeln wollen, wie auch immer?
Ja, ich glaube, heuer an der österreich-slowenischen Grenze könnte schon sein, dass das Zuschauer kommen, ein paar. Aber generell ist es da auch recht streng. Also man darf unterwegs halt nicht geplant von Leuten irgendwie unterstützt werden, auch wenn es nur quasi, also so Fanzonen organisiert oder so dürfen nicht sein, weil es geht in der Grundidee darum, dass alle, die unterwegs sind, die gleichen Voraussetzungen haben. Und dass niemand quasi durch das einen Vorteil haben darf, wenn er mehr Unterstützung bekommt wie andere. Das heißt, ich dürfte auch, wenn ich bei mir zu Hause vorbeifahre, nicht bei mir zu Hause schlafen, sondern nur, die Grundregel ist, man darf nur Dinge in Anspruch nehmen, also Dienstleistungen oder Geschäfte, die öffentlich zugänglich sind und keinen privaten, keinen Freund, der Mechaniker ist, besuchen oder nicht von jemandem was bekommen vom Straßenrand zum Essen oder zum Trinken, sondern wirklich nur einkaufen, wo jeder einkaufen kann, einchecken, wo jeder einchecken kann und ansonsten halt ohne Hilfe von außen.
Dann die kulinarischen Köstlichkeiten der jeweiligen Region, ne? Also in Belgien dann die Fritten, ne? Und bei euch mal eine Brezel, ja, mal was Salziges, ja. Und dann ein bisschen deftigere Sachen in Albanien oder sowas. Das sind so die Träume dann.
Genau, ja, stimmt. Und es ist ja dann nicht mehr zum Abwiegen, wie viel Zeit gönnt man sich. Es gibt auch viele, die sagen, sie gehen Mittagessen oder sie setzen sich immer hin und essen Pasta oder Pizza oder so. Und kostet natürlich ein bisschen Zeit, aber hat sicher auch seine Vorzüge.
Ja, langes, langes Stück, ne? Super, dann sage ich mal herzlichen Dank schon, Christoph. Vor allen Dingen wünsche ich dir ganz viel Spaß am Wochenende. Wir sehen uns da wahrscheinlich auch, weil ich bin auch am Wochenende dort und mache da zusammen mit dem Triathlon-Studio die Zusammenfassung vom Profirennen allerdings dann am Sonntag. Aber man wird sich da sicher sehen und vielleicht können wir sogar am Samstag noch ein kleines Ründchen drehen, wenn du nicht allzu schnell fährst. Ja, ich bin zumindest ortskundig. Ja, das heißt, ich wüsste, wo man rechts oder links abbiegen muss und wo man auch was Gescheites zu essen kriegt. Also eher Kuchen, weil ich bin eher so kuchenorientiert beim Radfahren, weißt du. So der Klassiker, ja, wo ist das nächste Café? Ne?
Ja, Kuchen ist eh was Feines, wenn man jetzt tagelang ausschließlich davon leben muss.
Ja,
ja, aber ich freue mich auch schon, wenn wir uns dort vielleicht wirklich sehen und auch, falls wir uns nicht sehen sollten, einfach auf ein cooles Wochenende in Rot.
Ja, dann sagen wir herzlichen Dank und Wir haben noch mehrere Verabredungen, unter anderem auch mit einer jungen Dame, die allerdings erst in etwas über einem Monat eine ähnliche Herausforderung fährt. Les Géantes, ich weiß nicht, ob du wirst es kennen, ne? Also es ist in französischen Seealpen. Da geht es sehr viel hoch und runter, auch selbst verpflegt. Und da werden wir uns wieder mit einer ähnlichen Szene befassen.
Ich muss sagen, dass ich es noch nicht kenne, aber dann wird es auch für mich spannend, das Gespräch zu hören.
Unbedingt. Vielen Dank dir, schönes Wochenende und bis bald.
Ciao, bis bald, alles Gute.